alle, die sich dafür halten. So, ich glaube, jetzt ist alles hier zu meiner höchsten Zufriedenheit. Ja, ja. Ja, macht man was mit. Ja, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Der ist nämlich heute, habt ihr gehört. Wir haben es ja nicht so sehr mit der Advent, mit dem Kirchenjahr, deswegen gibt es hier auch jetzt keinen Adventsschmuck, aber ich wollte es noch wenigstens mal erwähnt haben, dass heute also der zweite Advent ist. Und zusätzlich ist auch noch Nikolaus, das heißt, wenn ihr heute Morgen nicht in eure Schuhe gekommen seid, dann liegt das nicht daran, dass eure Füße angeschwollen sind, sondern es liegt daran, dass irgendjemand euch die Schuhe voll gemacht hat mit Süßigkeiten. Und wenn ihr für die keine Verwendung habt, dann könnt ihr mir die ja geben, wenn ihr die nicht mögt. Insbesondere alles, was mit Schokolade zu tun hat, nehme ich gern und dankbar an. So. Mann, das ist echt schwierig, ne? Ich mache schon mal Lesezeichen rein und dann finde ich es trotzdem nicht. Ich werde das Lesezeichen nicht mehr finden, weil es irgendwie in die Mitte gerutscht ist. Egal. Wir sind bei einer Predigtreihe derzeit. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es so die Mitte der Predigtreihe ist. Wir sind gerade erst am Anfang, ist heute der zweite Teil. Und zwar geht es über Jesus. Also die absolute Grundlage unseres Glaubens und wie das, weswegen wir hier sind. Der einzige Grund dafür, dass es überhaupt ein Christentum gibt, ist Jesus Christus. Und ich hatte so das Gefühl, dass man sich wirklich mal damit beschäftigen sollte, also auch wir irgendwie als Christen, als Leute, die an Jesus glauben, dass es für uns wichtig wäre, mal biblisch zu beleuchten, wer denn dieser Jesus eigentlich ist, damit wir genau wissen, an wen wir glauben. Und ich hoffe mal, dass diese Predigtreihe dazu dient, dass wir Jesus kennenlernen. Ich habe jetzt so im Zuge meiner vielen Recherchen dazu, und es gibt tatsächlich, glaube ich, keine Predigtreihe in den letzten Jahren, auf die ich mich intensiver vorbereitet habe als auf diese hier. Also ich lese echt gerade wie verrückt Kirchengeschichte, irgendwie Dogmatik, Bücher, grab mich richtig irgendwie da rein, um halt rauszufinden, irgendwie was andere meinen, wer Jesus ist, und dann das abzugleichen mit dem, was ich in der Bibel finde, um zu guten Schlüssen zu kommen, wie wer Jesus Christus eigentlich ist. Und dabei fällt mir auf, dass es gerade so im populären Bereich total viele Ansichten über Jesus gibt, die schlichtweg albern sind. Also es ist nicht nett, das so auszudrücken, aber es ist tatsächlich wahr. Ich habe vor Jahren mal eine sehr dicke Romanbiografie über Jesus gelesen, weiß jetzt gerade nicht mehr, wer der Schriftsteller war. Und ich habe so gelesen und dachte, meine Güte, wie über wen schreibt dieser Mann denn da eigentlich und wo hat er seine Informationen her? Und dann guckte ich mal in den Anhang und da schrieb er, ja, er hätte sich in seiner Biografie, in seinen Recherchen dafür nicht auf das verlassen, was im Neuen Testament steht, sondern beruft sich halt auf einen gnostischen Text, irgendwie auf das Thomas-Evangelium, auch ohne irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen dazu gemacht zu haben, sondern er sagte einfach so, ja, das hat mir beim Lesen am besten gefallen und deswegen glaube ich, dass Jesus so ist und wie er in diesem Evangelium beschrieben ist und deswegen baue ich irgendwie meine ganze Biografie darauf aus. Und das Bekloppte ist, wenn so dieses Thomas-Evangelium, es gibt ja echt wahnsinnig viele Evangelien und halt möglichen Texte, die über Jesus reden, das ist schon in der ersten Zeit des Christentums aussortiert worden, also als zur Zeit, als noch Menschen gelebt haben, die Jesus Christus persönlich kannten, wie während seines Erdenlebens, da ist das eigentlich schon rausgeflogen, weil die nämlich sagen konnten, das, was da drin ist, ist falsch. Und ich finde das immer ein bisschen gefährlich, ne, wenn man jetzt so nach 2000 Jahren irgendwo einen Text entdeckt, der sich eigentlich mit nichts anderem deckt, was es so an Textdokumenten aus der Zeit gegeben hat. Und man dann sagt so, ja, das gefällt mir am besten, deswegen glaube ich, dass es das ist. Es hat ja mal bei Jesus Freaks, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, vor ein paar Jahren hat es mal einen Artikel gegeben auf Indie Media. Das war so eine linksorientierte, freie Webplattform, wo man halt Informationen irgendwie runterladen konnte. Und da hat es mal einen Text gegeben, der hieß Jesus Freaks und die christliche Hamas. Also schon gleich ein reißerischer Titel. Und das war so aufgebaut wie eine total wissenschaftliche Arbeit. Und da stand dann halt unter anderem drin, dass Jesus Freaks finanziert werden, wie mit Millionen aus dem evangelikalen amerikanischen Sektor. Der Name George Bush ist dabei genannt worden. Und dass der Beweis dafür war, dass wir halt so viele Läden in Innenstadtlage haben, die ja ganz schön schwer zu bezahlen sind, dass es so viele angestellte Prediger gibt und die große Autos fahren. Und es war halt einfach, ne, es gab genug Leute, die noch dabei waren. Also ich meine, das war ja, uns gab es da ja noch. Und deswegen konnte man ganz leicht sagen, was in diesem Artikel steht, ist Blödsinn. Egal wie viele Fußnoten er enthält, das ist einfach Quatsch. Es gab zu der Zeit kein Ladenlokal in teurer Innenstadtlage. Das hatte ich damals noch nicht. Es gab vielleicht so in ganz Deutschland gab es so 5 Leute vielleicht, die halbtags angestellt waren. Also es gab noch nicht mal irgendwie so richtig Hauptamtliche. Ist, glaube ich, bis heute so. Ich glaube nicht, dass es bei Geostreaks International oder in irgendeiner Geostreaks-Gemeinde einen wirklichen Vollzeitjob gibt, irgendwo, wo jemand Vollzeit bezahlt wird. Naja, und deswegen konnte man halt ganz leicht sagen, wie was dieser Artikel schreibt, ist totaler Käse. Gab natürlich immer noch Leute, die es geglaubt haben, weil die wiederum gedacht haben, dass das, was wir dazu sagen, falsch ist, weil es ja von uns kommt. Und genauso ist es mit diesen ganzen alten Texten da. Die Menschen damals hatten schon Grund, das auszusortieren, weil die nämlich einfach dabei gewesen sind und weil sie wussten, was die Wahrheit ist und deswegen sagen konnten, das, was da steht, ist nicht die Wahrheit. Und so ist eigentlich, wenn man es mal richtig nachrecherchiert, ist das Wissen, das wir über Jesus haben und das uns in der Bibel überliefert ist, ist super exakt. Und es ist exakter als alles, was es irgendwo in der Antike gibt. Und das, ich hätte Bock, irgendwie das noch ein bisschen auszuformulieren oder auszubreiten, das werde ich vielleicht irgendwie später dann irgendwie nochmal machen, also fehlt uns jetzt gerade die Zeit zu. Aber es ist mir ein bisschen komisch, was in der Geschichtsschreibung geht man 100% davon aus, wie das Cäsar gelebt hat und diese und jene Kriege geführt hat. Und alle Dokumente, die man dafür hat, sind 8 Handschriften, die teilweise 1000 Jahre später entstanden sind. Also völlig ungesicherte Informationen eigentlich. Während du vom Neuen Testament alleine 5000 Handschriften hast und wenn man noch das zuzählt, was die Kirchenväter irgendwie zitiert haben, irgendwie alles im 1. und 2. Jahrhundert, dann sind das über 22.000 Schriftbelege, die es gibt, irgendwie dafür, dass Jesus gelebt hat, dass die Sachen tatsächlich wahr sind. Und trotzdem, irgendwie sagt man dann immer ganz vollmundig, ja, Cäsar hat es gegeben, Jesus hat es nicht gegeben. Und es ist im Grunde genommen total albern, irgendwie zu solchen Ansichten zu kommen. Aber das ist gar nicht immer das Thema für heute. Letztes Mal ging es darum, dass wir Jesus schon im Alten Testament finden können und dass das ganze Alte Testament voll ist von Jesus. Ich bin jetzt Freitag gefragt worden und heute Morgen auch noch, ob es heute weitergeht ums Alte Testament. Tut es nicht. Ich hätte auch darauf eigentlich Bock, aber es gibt halt ungefähr 300 Verweise aus dem Alten Testament auf Jesus Christus hin. Und wenn ich denen jetzt allen nachgehen wollte, dann würde das irgendwie an sich schon eine Predigtreihe werden, die uns wahrscheinlich 2010 das ganze Jahr beschäftigt. Und deswegen habe ich gedacht, so nee, ich nehme immer eine Station aus dem Leben Jesu pro Predigt und werde nicht irgendwie so sehr in die Tiefe gehen, wie das wünschenswert wäre. Was jedenfalls letztes Mal rausgekommen ist, ist, dass Jesus die Erfüllung ist von Wünschen, die Menschen über 1000 Jahre im Alten Testament hatten. Dass die Propheten immer wieder irgendwie etwas gesehen haben, was sich Jahrtausende später erfüllen würde. Und dass eine Sehnsucht da war im Alten Testament, dass irgendwann dieser Messias kommt. Und dass Jesus, als er gekommen ist, dann tatsächlich irgendwie die Wünsche, Vorstellungen und Sehnsüchte von Generationen von Menschen erfüllt hat. Und wenn du dem nachgehst und guckst, wofür Jesus gestorben ist, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie zu dem Schluss kommen, dass es nichts gibt in deinem Leben, was wirklich wichtig und entscheidend ist, wofür Gott nicht zuständig ist. Und ich komme immer wieder irgendwie so bei meinen Forschungen so an den Punkt, dass ich denke, wow, es ist der Hammer, was dieser Jesus gemacht hat. Und gleichzeitig finde ich es total unheimlich, wie wenig wir davon umsetzen und wie wenig wir das eigentlich glauben. Ich glaube, wenn wir wirklich davon überzeugt wären, wenn wir es in unserem Herzen hätten und wenn wir es in unserem Leben erleben würden, dass Jesus uns wirklich glücklich machen kann, dass er uns innerlich frei machen kann, dass er alles für uns hat, was wir brauchen, dann würden sich viele Probleme, die wir als Christen haben, echt erledigt haben. Ich glaube nicht, dass jemand Zuflucht zu Drogen oder sonst irgendetwas sucht, der verstanden hat, dass Jesus ihm alles geben kann. Ich glaube nicht, irgendwie, dass diese ganzen Probleme, die wir mit uns rumschleppen und wir an Depressionen, Minderwertigkeitsgefühlen und was das nicht alles ist, dass wir das hätten, wenn wir verstehen würden, dass Gott uns tatsächlich so unendlich liebt, irgendwie, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingegeben hat. Ich glaube, wenn du einmal eine Offenbarung von dieser Liebe kriegst, hey, dann wird das dein Selbstwertgefühl und alles, irgendwie, was in dir kaputt ist, wird das nachhaltig verändern. Und so hoffe ich einfach, dass es nicht nur eine theoretische Predigtreihe ist, dass so ein paar Sachen irgendwie so im Laufe der Zeit mal Klick machen und wir ein tieferes Verständnis von dem bekommen, was Jesus ist und was er für uns getan hat. Und dass es passieren wird, dass es uns frei macht und dass wir einfach, ja, wie soll ich sagen, irgendwie das theoretische Praxis wird und dass wir eine Grundlage in unserem Leben kriegen, auf die wir wirklich stabil aufbauen können. Heute geht es um die Geburt Jesu und wer Jesus eigentlich wesensmäßig ist. Das heißt, es passt sogar in die Adventszeit, denn es ist ja eine Predigt über Jesu Geburt und die begehen wir traditionell am 25. Dezember. Aber es ist dann jetzt erst der zweite Advent, aber da müsst ihr jetzt mal durch, irgendwie, dass die Weihnachtspredigt schon etwas verfrüht kommt. Dafür fange ich auch mit einer sehr ungewöhnlichen Bibelstelle an. Nämlich Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Dann folgen einige Verse über Johannes und die überschlage ich. Und dann weiter ab Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Johannes hat ein sehr philosophisches Evangelium geschrieben. Ich schätze mal, dass es das ist, was mich auch an Johannes immer so anspricht. So, er geht ganz schön tief rein. Er beschreibt nicht nur, was Jesus gemacht hat, sondern er guckt hinter die Kulissen und geht irgendwie weit irgendwie hinter das zurück, was die anderen Evangelisten so normalerweise berichten. Und Johannes sagt jetzt hier, am Anfang war das Wort. Und ich weiß nicht, wie ihr solche Texte lest und wie vielleicht seid ihr schon so lange im christlichen Umfeld unterwegs, dass ihr euch etwas darunter vorstellen könnt. Aber als ich das zum ersten Mal gelesen habe, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, und ich bin da nicht aus christlichem Elternhaus und war von daher mit diesen ganzen Bibeltexten nicht vertraut, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn eigentlich das Wort? Denn ich meine, es gibt viele Wörter, Zehntausende, Hunderttausende allein in Deutsch, und dann gibt es noch jede Menge andere Sprachen. Also was meint Johannes damit, dass er sagt, dass das Wort Fleisch geworden ist? Und wir wissen, wen er meint, das wird ganz deutlich im Johannes 1, nämlich er sagt, dass Jesus Christus dieses Wort ist und dass er Fleisch geworden ist. Aber das hat mir immer noch nicht erklärt, was das Wort denn eigentlich bedeuten kann. Und ich kann mir vorstellen, wie das, wenn man im christlichen Umfeld groß geworden ist, dass man dann vielleicht sagt, so das Wort, das ist Gottes Wort, das ist die Bibel. Heißt ja manchmal in Gemeinden die Predigt Wortverkündigung, also wo über das Wort Gottes geredet wird. Und so könnte man das vielleicht verstehen, so dass das Wort Gottes in der Bibel irgendwie Fleisch geworden ist. Aber das passt auch nicht so ganz. Und wenn du es mal ganz genau nachrecherchierst, im Griechischen ist Wort das Wort Logos. Und es ist mehr als ein Wort, also mit Wort kann man es übersetzen, aber es ist so ein bisschen farblos übersetzt. In der griechischen Philosophie war Logos so etwas wie ein schöpferisches Prinzip, eine ordnende Allmacht, ein Gott sogar, manchmal wird das Synonym verwendet. Und ich glaube, dass es das ist, was Johannes sagen möchte. Nämlich am Anfang war Gott und es war nicht nur irgendwie dieser Gott, an den wir glauben, sondern am Anfang war sogar dieser Gott der griechischen Philosophie. Wenn die einen Gott gehabt hätten, wäre es der Logos gewesen. Und Johannes sagt irgendwie, dass dieser Logos, den es von Anfang an gegeben hat, der bei Grundlegung der Welt dabei war, der dabei war, als Gott die Welt geschaffen hat, dass dieser Logos in Jesus Christus Mensch geworden ist und unter uns gelebt hat. Und auch da wieder ganz faszinierend, es steht eigentlich nicht, dass er unter uns wohnte, sondern es steht da, dass er unter uns zeltete. Das heißt also, dass dieser Gott, und wie als sehr Fleisch geworden ist, der hat nicht in einem großen Palast gewohnt, der ist nicht mit viel Prunk und Herrlichkeit gekommen, sondern dieser Gott ist gekommen, um unter uns zu zelten. Camping in diesem Leben. Nichts Besonderes, sondern er ist gekommen und hat ganz normal, wie ein normaler Mensch, unter uns gewohnt. Und ich meine, dass Johannes damit echt eine der faszinierendsten Aussagen über Jesus trifft, die man überhaupt treffen kann. Nämlich, seine Existenz hat nicht in dem Moment begonnen, als er im Jahre 0 geboren worden ist, sondern es hat ihn vorher schon gegeben. Es hat ihn immer gegeben. Es gab keine Zeit, in der es diesen Jesus nicht gegeben hätte. Theologisch heißt das Präexistenz. Also Theologen haben für alles ein schwieriges Wort, das man einfach darstellen könnte. Und Präexistenz heißt so viel wie Vorexistenz oder also bevor er existiert hat, hat er auch schon existiert und er war immer schon da. Ist total lustig fast, wenn du mal weiterliest in Johannes 8, da gibt es so eine Diskussion zwischen Jesus und einigen Pharisäern und sie reden unter anderem über Abraham und Jesus sagt so, ja, Abraham, der kannte mich eigentlich schon. Damals, als Abraham gelebt hat, der hatte schon eine Sehnsucht nach mir, der wusste schon, dass ich komme. Und dann haben die Pharisäer sich ein bisschen über ihn lustig gemacht und haben gesagt, ach Jesus, du Jungspund, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und du behauptest, Abraham gekannt zu haben. Und dann sagt Jesus etwas, was wie falsche Grammatik klingt, aber absolut richtig ist. Nämlich er sagt, bevor Abraham war, bin ich. Ich bin schon immer da. Und auch vor hunderten von Jahren, als Abraham gelebt hat, da war ich schon, genauso wie jetzt, da bin ich schon gewesen und war damals schon präsent. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass das ein gewisses Problem gegeben hat für die ersten Christen. Auf der einen Seite sagt die Bibel ganz klar, Jesus hat es immer gegeben, er war Gott. Und auf der anderen Seite gab es jede Menge Menschen, die mit Jesus unterwegs gewesen sind. Und Johannes wiederum in seinem ersten Brief schreibt, hey, wir erzählen euch das vom Wort des Lebens, was wir gesehen haben, was wir betastet haben, womit wir unterwegs gewesen sind, das können wir euch erzählen. Also es hat Leute gegeben, die haben Jesus gekannt, als er ganz normal als Mensch über die Erde gegangen ist. Und die haben ihn gekannt in Situationen, die wir uns heute kaum noch vorstellen können und die für uns fast schon gotteslästerlich sind. Aber man kann davon ausgehen, dass Jesus geschwitzt hat, wenn sie ein paar Kilometer gegangen sind durch die heiße Sonne. Und es gab keine Duschen damals, irgendwie man hat auch nicht irgendwie immer ein Deo in der Tasche gehabt. Und so kann man davon ausgehen, dass die Leute, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, die haben mitgekriegt, dass Jesus gestunken hat manchmal. Die meisten von denen waren Männer. Das heißt, ich gehe mal davon aus, die haben vielleicht manchmal irgendwie an denselben Baum gepinkelt und dabei nebeneinander gestanden. Die haben mitgekriegt, dass Jesus morgens müde war und erstmal seinen Kaffee brauchte, um hochzufahren. Die haben mitgekriegt, dass er abends vielleicht manchmal platt war. Die haben mitgekriegt, dass er Angst hatte vor der Kreuzigung, wie es ja auch ganz deutlich überliefert ist. Und die haben einfach mitgekriegt, dass Jesus Mensch gewesen ist. Und so hast du ein echtes Problem. Nämlich auf der einen Seite weißt du, Jesus ist Gott. Und auf der anderen Seite weißt du, Jesus ist Mensch. Und was macht man jetzt mit diesen beiden Informationen? Eigentlich ganz einfach, man diskutiert. Und zwar über Jahrhunderte. Und man hat Jahrhunderte darüber diskutiert, wie man das beides denn zusammenkriegen kann, dass Jesus Gott ist und Mensch. Und es hat in dieser Diskussion alle Positionen gegeben, die man sich irgendwie vorstellen kann. Ich meine, was könnte man sagen? Wie kann man das zusammenbringen? Habt ihr irgendeine Idee? Also ein Modell dafür. Und jetzt nicht gleich das Richtige. Na gut, ein Modell, das vorgeschlagen worden ist, ist, es gab eigentlich nicht einen Jesus, sondern es gab zwei Jesusse. Es gab diesen Jesus, der Mensch gewesen ist und der gelitten hat. Und hinter diesem Jesus, so in Abstand von einem halben Meter oder sowas, ging Jesus, der Gott, her und hat genau das Gleiche gemacht wie Jesus auch. Dann haben ein paar gesagt, so nee, das ist ja eine ganz schön komplizierte Vorstellung und auch völlig absurd, das kann nicht sein. Und sie haben gesagt, so Jesus war komplett Gott und er hat sich als Mensch verkleidet. Er ist vom Himmel gekommen und hat dann irgendwie sowas Ähnliches wie eine menschliche Haut übergezogen und hat so getan, als ob er Mensch wäre. Und er ist auch nur zum Schein gestorben, weil Gott ja auch gar nicht sterben kann. Und deswegen hat Jesus sich also quasi ans Kreuz nageln lassen, hat so getan, als ob er tot wäre und ist dann nach 3 Tagen wieder aufgestanden. Und haben die Nächsten gesagt, so, nee, das kann ja auch irgendwie nicht sein. Das ist ja auch seltsam, wenn Jesus jetzt so zum Schein gestorben wäre und uns eigentlich alle veräppelt hat. Das kann ja auch nicht sein. Naja, und dann haben die Dritten gesagt, so eigentlich ist es doch so, wie Jesus war irgendwie komplett Mensch und da war vielleicht irgendwie so eine Art göttlicher Funke drin oder sowas. Irgendwie so ein komisches Glänzen um ihn herum, so eine Aura oder so. Und das war Gott. Und so wurde diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und es hat tatsächlich bis zum Jahre 451 gedauert, bis man sich dann auf eine Formel einigen kann. 451 war das große Konzil von Chalcedon. Chalcedon ist jetzt mittlerweile ein Stadtteil von Istanbul, liegt also in der Türkei. Und da haben sich viele Leute getroffen, ungefähr 8000 Theologen, und haben gesagt, okay, wir gehen hier jetzt nicht weg, als bis wir ein paar grundlegende theologische Fragen geklärt kriegen. Und eine davon war, wie es sich denn verhält mit der menschlichen und der göttlichen Seite Jesu. Und sie haben diskutiert und diskutiert, und ich meine, dass alle Akten noch erhalten wären davon. Das heißt, wenn ihr Interesse an philosophischen und theologischen Gedanken habt, dann googelt doch einfach mal nach dem Konzil von Chalcedon und könnt euch bestimmt einige tausend Seiten wie runterlesen, runterladen. Wird wahrscheinlich sinnvoll sein, Latein dafür zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles übersetzt war. Aber das vielleicht mal zu lesen, ist garantiert eine interessante Lektüre, wenn auch jetzt nicht unbedingt entscheidend für den christlichen Glauben, das mal vorsichtig auszudrücken. Und man ist nachher auf eine Formel gekommen, die wir bis heute irgendwie so glauben und anerkennen, nämlich Jesus Christus war 100% Gott und er war 100% Mensch. Beides völlig unvermischt und beides trotzdem völlig gleichzeitig. 100% von beidem. Verstehen kann man das nicht, ist eine Sache, die den Verstand sprengt, aber es ist genau das, was die Bibel sagt, nämlich er war Gott und er war Mensch. Und er war beides ganz, er war beides komplett. Und es war nicht, wie dass er eines nur zum Schein gewesen wäre, sondern er war 100% Gott und er war 100% Mensch. Also mir macht sowas richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Ich meine, es ist jetzt echt eine Predigtreihe, wo man sich ein bisschen reindenken muss und wo es nicht so emotional ist. Aber auf jeden Fall finde ich das super interessant. Philipperbrief sagt so ein bisschen was darüber aus, wie das funktioniert hat und wie das Gott Mensch geworden ist und dass Jesus Fleisch geworden ist. Und Paulus sagt hier irgendwie, er entäußerte sich selbst seiner Göttlichkeit. Das heißt, er hat sich entleert, könnte man vom Griechischen übersetzen. Heißt also so viel, wie das Gott irgendwie für eine Zeit lang Mensch geworden ist und gesagt hat, ich verzichte auf alle meine göttlichen Attribute. Ich werde für diese 30 Jahre Erdenleben nicht allmächtig sein, ich werde nicht allgegenwärtig sein, ich werde nicht allwissend sein, sondern ich werde tatsächlich ein Mensch sein. Immer noch Gott, aber trotzdem auch ein Mensch. Ja, und dann geht es mit der Weihnachtsgeschichte los. Könnt ihr mal nachlesen im Lukas-Evangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war, dass alle Welt sich schätzen ließe, das Buch von Kaiser Augustus ausging. Und Jesus wurde geboren in einer Kleinstadt in Bethlehem, wie das auch schon im Alten Testament vorausgesagt worden ist. Und er wurde geboren von der Jungfrau Maria. Und das ist quasi so das erste wirklich übernatürliche Event im Leben Jesu, nämlich seine Zeugung. Und ich meine, das ist gar nicht schlecht, ne, wenn so das Übernatürliche schon bei deiner Zeugung losgeht, also noch viel früher kann es ja dann eigentlich gar nicht sein. Also Maria wird schwanger vom Heiligen Geist. Und ich habe mir echt super viele Gedanken darüber gemacht, warum das eigentlich sein muss. Warum musste Maria gerade wie vom Heiligen Geist schwanger sein? Warum konnte Maria nicht mehr das Kind auf natürlichem Wege kriegen? Und nachdem ich 5 Tage recherchiert habe, jede freie Minute im Internet zugebracht habe oder meine Bücher gelesen habe und glaube ich 40 Bücher auf dem Schreibtisch liegen hatte und mir den Kopf echt zerbrochen habe, habe ich nochmal Bibel gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, die Bibel sagt uns nicht, warum Maria Jungfrau gewesen sein muss. Ist in der Bibel tatsächlich ein total nebensächliches Thema. Es gibt 3 Stellen in der Bibel, die von der Jungfrauengeburt handeln. Eines im Jesaja, der sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Einmal ist im Lukas-Evangelium, der erwähnt es nur kurz. Und dann im Matthäus-Evangelium ist es ein bisschen ausführlicher formuliert. Und es ist ganz deutlich, dass Maria keinen Sex mit Jesus hatte und dass Jesus übernatürlich geboren worden ist. Aber das war absolut... Ja? Entschuldigung, was? Mit Jesus? Oh, ich meinte mit... Ich meine natürlich mit Josef. Ja, so entstehen Gerüchte, ne? Aber mit Jesus hatte sie auch keinen. So. Also jedenfalls in der Bibel steht nicht, warum das so sein sollte und sein muss. Und deswegen habe ich auch eigentlich kein Interesse, was darüber zu sagen, weil das wäre eh alles irgendwie reine Spekulation. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Gott manchmal einfach Sachen macht, weil er Bock hat, sie zu machen und einfach nur, weil er es kann. Und dass es keinen besonderen Grund irgendwie dafür geben muss, sondern dass er einfach sagt, hey, ist doch cool, wenn mein Sohn von einer Jungfrau geboren wird, irgendwie dann können alle mal irgendwie sich den Kopf darüber zerbrechen und wow sagen. Und deswegen mache ich das einfach so. Kein besonderer Grund, einfach nur mal göttliche Muskeln spielen lassen und zeigen, was Gott drauf hat. Kann ich mir voll gut vorstellen, so kenne ich den nämlich auch. Sowas macht er manchmal. Ich habe gerade meinen Faden vergessen, aber ich muss anders predigen. Nebenbei gesagt, irgendwie, es ist mir total wichtig, dass wir eins verstehen. Nämlich, wenn wir über diese Evangelien reden, dann reden wir tatsächlich über etwas, was passiert ist. Und es gibt so in den letzten 200 Jahren oder so circa einen totalen Angriff in der Theologie darauf, irgendwie, ob Jesus gelebt hat oder nicht. Peinlicherweise, und das tut mir echt in der Seele leid, irgendwie ist fast jedes Mal die deutsche Theologie federführend dabei, immer wenn irgendwelche neuen Theorien und Konstrukte irgendwie geschaffen werden, warum es nicht wichtig ist, dass Jesus gelebt hat oder sogar irgendwelche Belege dafür gefunden werden sollen, wie dass Jesus nicht geschichtlich war, kommt das fast immer aus Deutschland und fast immer aus der deutschen Theologie. Sind Leute wie Rudolf Bultmann und solche Menschen, die sagen, es kann einfach nichts Übernatürliches geben und deswegen ist es unmöglich, dass das so passiert ist und dann halt alles irgendwie wegdiskutieren. Und ich möchte mal behaupten, irgendwie, dass es hundertprozentig sicher ist, dass diese Sachen so passiert sind. Und ein Beleg dafür, der mich persönlich super anspricht, weil es einfach so ein Thema ist, das mich immer irgendwie im Herzen tief berührt, ist, dass eigentlich alle Leute, die damals Jesus Christus gepredigt haben in den ersten 2 Jahrhunderten, so überzeugt waren von der Wahrheit, die sie reden, dass sie bereit waren, dafür zu sterben und dass die meisten auch dafür gestorben sind. Und es gibt diese völlig absurde Theorie, dass die Jünger den Leichnam Jesu irgendwie geklaut haben und versteckt haben und dann Auferstehung simuliert haben. Und ja, man kann sich das vielleicht vorstellen, irgendwie, dass Menschen aus Geltungsbedürfnis oder sowas machen und ein Wunder faken, irgendwie, das ist echt nicht ganz ausgeschlossen. Aber ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass jemand bereit ist, für eine Lüge, die er selber verbreitet hat, zu sterben. Und die Leute sind aufs Grausamste gestorben. Ne? Irgendwie manchen ist die Haut abgezogen worden, andere sind irgendwie verkehrt rum gekreuzigt worden. Kopf abschlagen war irgendwie noch das Harmloseste, was passiert ist. Von den 12 Jüngern ist einer eines natürlichen Todes gestorben, nämlich Johannes. Und bei dem sagt die Kirchengeschichte, dass sie ihn einfach nicht tot gekriegt haben. Also es gibt Zeitzeugen, die gesagt haben, dass man Johannes in siedendes Öl geschmissen hat und er ist halt immer noch lebendig rausgekommen. Und dann haben sie es irgendwann aufgegeben und haben ihn einfach verbannt. Und es ist nicht nur in der ersten Generation von Christen so, sondern fast alle von den Kirchenschreibern, die danach gekommen sind, sind des Märtyrertodes gestorben. Fast alle in der dritten Generation sind als Märtyrer gestorben. Und die waren völlig davon überzeugt, die wussten, die waren 100% davon überzeugt, dass Jesus wirklich gelebt hat. Es gibt auch keine anderen, außerbiblischen Schriften, die sagen, dass Jesus nicht gelebt hätte, sondern eigentlich alles, was wir an Material haben aus der Zeit, ist total deutlich, dieser Jesus hat gelebt. Und das ist abgefahren, wie was die ersten Jahrhunderte Christentum für eine Märtyrerbewegung gewesen sind. Es ist in allen Generationen wieder überliefert, dass Menschen für ihren Glauben gestorben sind. Allein in Rom, in den Katakomben, sind die Gräber von fast 7 Millionen Märtyrern. Also 7 Millionen Leute, die irgendwie gesagt haben, ich bin bereit, irgendwie für Jesus zu sterben. Und überall anders war es eigentlich genau das Gleiche. Und wenn du es mal geschichtlich nachforscht, ist es völlig abgefahren. Denn es war einfach so, dass das Christentum am Anfang so eine Erweckungsbewegung geworden ist, dass es überall im Römischen Reich gestört hat. Ist schon in der Apostelgeschichte, wenn wir dass Paulus nach Ephesus kommt und es bekehren sich so viele Leute, dass die Hersteller von götzenfetischen Figuren pleite gemacht haben. Und das ist mehrmals in der Geschichte ist es überliefert worden, dass das Christentum sich so rasant ausgebreitet hat über das Römische Reich, dass es Städte gegeben hat, wo Tempelkulte eingeschlafen sind, wo man kein Götzenopferfleisch mehr verkaufen konnte, wo keine Götzenfiguren mehr vertickt werden konnten und deswegen ganze Arbeitsbereiche pleite gemacht haben und es Wirtschaftskrisen gegeben hat, wo die Apostel angefangen haben zu predigen. Und dann ist das passiert, was ja leider irgendwie recht häufig in solchen Situationen passiert, nämlich der Staat schützt das Kapital und so wurde Christentum verboten und es war immer irgendwie die Möglichkeit, man konnte abschwören. Es gab damals so richtige Formeln dafür, man musste Christus fluchen und die römischen Götter wieder anerkennen und dann anfangen, wieder in den Tempel zu gehen und Geld dafür auszugeben. Dann konnte man seine Haut retten oder aber man konnte sagen, nein, ich bleibe bei Christus und das war dann halt der sichere Tod. Und der Hammer ist mir, dass es Geschichten darüber gibt, dass Menschen sich bekehrt haben, weil sie gesehen haben, wie die Christen gestorben sind. Und weil sie gewusst haben, für die haben nichts Unrechtes getan, die glauben bloß an etwas anderes als wir. Und die gehen mit so einer würdevollen Haltung in den Tod, dass sie gesagt haben, okay, das glaube ich. Irgendwie ganz egal, was die Kosten sind, das glaube ich. Ja, total faszinierend. Was bedeutet das für uns? Das ist mal so die große Frage, das muss ja auch praktisch werden. Ich kann mir vorstellen, dass man so etwas hört und sagt, so ja, das setzt Jesus auf ein Podest, wo keiner mehr rankommen kann. Er ist vom Geist gezeugt und hat eine menschliche Mutter gehabt. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Aber da kommt ja keiner von uns dran. Und ich glaube, dass das falsch ist. Und ich halte eigentlich auch alles irgendwie für Ketzerei, was Jesus auf ein Podest stellt, das so hoch ist, dass er nicht mehr unser Vorbild sein kann. Und so wie ich das Neue Testament verstehe, irgendwie gerade Johannes 3, ist es so irgendwie, dass wenn wir Christen werden, der Heilige Geist ein Werk der Wiedergeburt in uns tut, das nichts anderes ist, als dass er uns neu zeugt. Johannes 3 ist ein Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, der so ein Oberpharisäer damals gewesen ist, und sie reden über Wiedergeburt. Und Jesus sagt, hey Nikodemus, du kannst nicht das Reich Gottes bekommen. Niemand kann in das Reich Gottes kommen, der ganz normal menschlich geboren ist, sondern du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus versteht das nicht und er macht sich ein bisschen darüber lustig und sagt so, ja Jesus, wie soll das sein? Wie soll denn ein alter Mann zurück in den Bauch seiner Mutter kriechen? Da passt du doch gar nicht mehr rein. Und dann wie von Neuem geboren werden, das geht doch gar nicht. Und Jesus sagt so, ja, ist unmöglich. Man muss gezeugt sein von Geist und Wasser. Und dieses Wort, irgendwie da gezeugt, wird manchmal auch als Gebären übersetzt. Und das ist lustig, ist so ein griechisches Wort, dass wenn man es auf eine Frau bezieht, heißt es Gebären, wenn man es auf einen Mann bezieht, heißt es Zeugen. Und es ist genau das gleiche Wort, was in den Geschlechtsregistern auch vorkommt, wo es da heißt, so und so zeugte so und so. Ist genau das gleiche, wie was Jesus sagt über den, der wiedergeboren wird, dass er nämlich vom Geist gezeugt ist. Und damit glaube ich, dass wir letzten Endes in einer Situation sind, die extrem ähnlich ist wie die von Jesus. Wir sind Menschen, definitiv. Aber wenn du wiedergeboren bist, wenn du dein Leben auf Jesus setzt, dann tut der Heilige Geist ein Werk in dir, das ähnlich von dem ist, was er bei Maria gemacht hat. Und dann hast du etwas Göttliches in dir drin. Und das ist wieder so einer der Punkte, wo ich meine, dass wir in unserem Leben und in unserem Reden weit hinter dem zurückbleiben, was biblische Offenbarung ist. Ich habe das ganz oft gehört in christlichen Kreisen und auch ich selber habe es leider oft gesagt, so, ja, wir sind doch nur Menschen. Immer wenn was schief läuft, ja, wir sind doch alle einfach nur Menschen. Und ich glaube, dass das von der Bibel her falsch ist. So ja, wir sind Menschen, aber wir sind nicht nur Menschen. Sondern in uns lebt auch etwas Göttliches. In uns ist ein göttlicher Funken, in uns ist der Heilige Geist. Und deswegen sind wir nicht nur Menschen. Und wenn Paulus sagt, Galater 2, Vers 20, könnt ihr da nachlesen auf dem Rücken von Ingo, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, dann ist das ja genau das, irgendwie, worüber ich hier rede. Nämlich irgendwann am Ende seines Lebens ist Paulus an den Punkt gekommen, dass er sagte, so dieses Göttliche, was in mir steckt, das hat mich mittlerweile total übernommen. Und mittlerweile lebe ich nicht mehr selber. Es geht nicht mehr um mich, es geht nicht um meine Bedürfnisse, nicht um meine Wünsche, es geht nicht mehr darum, was ich aus meinem Leben machen will. Sondern mittlerweile kann ich echt sagen, ich lebe nicht mehr, sondern es lebt nur noch dieser Christus in mir und er lebt durch mich und das ist das Prinzip meines Lebens. Und ich meine, dass wir extrem vorsichtig damit sein sollten, uns nur mit der menschlichen Seite zu identifizieren und nur irgendwie zu sagen, ja, ich kann alles Mögliche nicht und ich habe so viele Schwächen, weil ich einfach nur ein Mensch bin. Wir sollten uns lieber anfangen, mit dem zu identifizieren, was Gott in uns gemacht hat und was Gott in uns hineingelegt hat. Denn das Ziel kann es ja nicht sein, immer weniger von Gott zu haben, sondern immer mehr von Gott zu haben. Und so ist eigentlich der Weg dahin, sich mit dem zu identifizieren und zu sagen, ja, Gott hat etwas in mir gemacht. Ich bin nicht mehr nur ein Mensch, sondern Gott lebt in mir und ich will immer mehr irgendwie von dem haben, was dieser Gott in mich hineingelegt hat. Und ich möchte irgendwann da rauskommen, dass ich auch sagen kann, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und letzten Endes, das ist jetzt auch der letzte Gedanke, sorry, ich bin ein bisschen lang geworden heute, aber gewöhnt euch dran, das wird die nächsten Wochen nicht besser werden. der Schlussgedanke ist, Christentum ist keine Sache, die schwierig ist, sondern Christentum ist eine Sache, die unmöglich ist. Und deswegen muss Gott dabei sein. So wie Jesus in der Bergpredigt christliche Ethik gelehrt hat, so kann kein Mensch leben. Die einzige Möglichkeit, so zu leben, ist, dass Gott dich verändert von innen heraus, dass du ein neuer Mensch bist und der Heilige Geist dir hilft. So wie Jesus seine Jünger beauftragt hat, geht in alle Welt, wie predigt das Evangelium, heilt Kranke, reinigt Aussätzige und so weiter. Hey, das kann auch keiner machen. Ich meine, wir erleben es, dass Gott Menschen heilt, aber das ist nicht unsere Kraft, das ist Gottes Kraft. Und deswegen ist letzten Endes eigentlich alles, worüber wir reden, alles, was christlichen Glauben ausmacht, hat dieses Element mit das Übernatürlichen, das für Menschen unmöglich ist. Und deswegen ist es fatal für das Christentum, sich nur mit dem zu identifizieren, was wir auf der menschlichen Seite haben. Und es ist wichtig für uns, uns mit dem zu identifizieren, was Gott in uns getan hat. Und ich weiß, dass es wiederum eine Sache ist, die in der deutschen Theologie fast nicht vorkommt. Wenn du ein theologisches Hochschulstudium gemacht hast, wenn du Pastor gelernt hast oder so, dann wächst du auf mit dem Gedanken, dass es dieses übernatürliche Element nicht gibt. Und ich meine, dass wir in Deutschland echt gegen den Strom schwimmen, wenn wir über so etwas reden, weil die Strömung ganz deutlich in die Richtung geht und wie alles ist natürlich und wie die Wunder hat es nicht gegeben. Und das heißt aber letzten Endes auch, dass wahres Christentum dadurch unmöglich ist, dass es keine Wiedergeburt gibt, dass es keinen Heiligen Geist gibt, dass es keine Heilung gibt, dass es nicht die Möglichkeit gibt, mit Gott in Berührung zu kommen, dass es nicht die Möglichkeit gibt, dass Gott durch uns redet und so weiter und so weiter. Und deswegen, echt bitte, identifiziert euch nicht nur mit dem, was menschlich bei euch möglich ist, sondern setzt lieber auf das, was Gott in euch gemacht hat und studiert mal in den Evangelien, wofür Jesus gestorben ist. Und dann noch mehr irgendwie weiter in die Briefe hinein, da wird es noch mal deutlicher, wofür Jesus eigentlich gekommen und gestorben ist. Und identifiziert euch mit dem und fangt an, das zu glauben, was Gott in euch gemacht hat. Amen. Gut, jetzt kommt der Heiko.